Hallo und herzlich willkommen zu unserer 50. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas.
Und Werner.
Ja, man muss auch sagen, das ist echt schon wieder eine besondere Folge, weil es ist die 50. Folge.
Hallo, die 50.
Das
Folge.
Das können wir schon Feuerwerk machen hier. Aber schieben wir beiseite, weil unsere Folgen sind ja deshalb besonders, weil wir immer besondere Themen haben.
Genau.
Und heute haben wir das echt super große Glück gehabt. Wir haben nämlich mal in Folge 47 beim Thema ADHS über Neurodiversität gesprochen, haben wir das so angekratzt. Und heute sprechen wir tatsächlich nur über dieses Thema Neurodiversität. Und das Besondere daran ist, dass wir uns das gar nicht ausgedacht haben, sondern dass eine unserer Hörerinnen sich gemeldet hat und hat gesagt, mit mir könnt ihr darüber sprechen. Ich kann da was zu beitragen. Und ich habe jetzt ganz bewusst nicht über psychische Störung oder so gesprochen, weil die Blickrichtung bei Neurodiversität ist eine andere. Da verbietet sich eigentlich der Begriff Störung. Und im Konzept Neurodiversität werden unter anderem Personen mit Autismus, ADHS, Dyskalkulie, Dyspraxie, Tourette-Syndrom, Hochbegabung, ja, zu den sogenannten neurodivergenten Menschen gezählt. Und diese Ausprägungen gelten in der Neurodiversitätsbewegung als natürliche Formen der menschlichen Vielfalt. So ein bisschen analog zur Vielfalt in der Natur, da würde man das Biodiversität nennen. Also, wie gesagt, in der Folge 47 haben wir mal so einen ersten kurzen Moment mit ADHS bei der Neurodiversität verbracht. Ja, und speziell zu dieser Sichtweise der Neurodiversität haben wir heute eine Zuhörerin zum Gast. Und dazu kann Werner was sagen.
Ja, das hat wieder eine interessante Vorgeschichte. Du hast schon gesagt, wieder eine Gästin, die wir heute haben, die sich bei uns gemeldet hat. Und wer sich bei uns meldet, kriegt Antwort von uns. Und so war es auch in diesem Fall. Du hast uns eine E-Mail geschrieben. Wir haben die Lynn zu Gast. Die ist heute da. Wir freuen uns total. Du bist eine unserer Hörerinnen, hast uns eine E-Mail gesendet und hast dich kritisch mit einer unserer Podcast-Folge, mit der vorletzten Podcast-Folge, hast du dich auseinandergesetzt. Da ging es um Theory of Mind. Und du hast uns kritisiert. Du hast gesagt, wir hätten an einem bestimmten Punkt, wir kommen vielleicht heute auch im Rahmen der jetzigen Podcast-Folge dazu, in einem bestimmten Punkt hätten wir eine neurodiverse Sichtweise eher einnehmen sollen, haben es nicht gemacht. Und das hast du uns geschrieben, dann habe ich geantwortet, da hast du uns Links gesendet, die habe ich mir durchgelesen. Und so ging es hin und her. Und so kam dann die Idee, dass du einfach die Gelegenheit haben sollst, selber deine Kritik auch anzubringen und auch selber was über Neurodiversität zu sagen.
Hallo. Wir wollen ja was lernen. Das ist ja, wir wollen ja tatsächlich inspirieren und auch selber was lernen. Werner und ich machen den Podcast, damit wir uns treffen und damit wir auch was lernen. Hallo Lynn.
Wir wollen heute was lernen über Neurodiversität.
Ja. Hallo. Ich hatte eigentlich auch absolut gar nicht vor, jemals als Gast in einem Podcast aufzutauchen. Aber ich bin eben auch eine von denen, die es mit Worten und Formulierungen eher genau nimmt. Die meisten Leute würden sagen, vielleicht zu genau. Ob das jetzt wirklich zu genau ist oder nicht, das können wir uns im Laufe der Folge vielleicht noch selber beantworten. Aber bevor ich jetzt mehr von mir erzähle und warum ich mich überhaupt gemeldet habe, habe ich ein paar Fragen an einen von euch. Wer von euch mag denn gerne Quizfragen und will mal kurz die antwortende Person spielen?
Mach ich.
Okay. Ja, das ist mutig.
Also eine leichte Frage, also es sind ganz, ganz leichte Fragen. Was fließt durch deine Adern?
Blut.
Genau. Was trinken Vampire?
Blut.
Das tropft aus einer Platzwunde am Kopf.
Auch Blut.
Bei welcher Farbe gehst du über die Ampel?
Kannst du nicht reinlegen, bei Grün.
Genau, das ist nämlich eine von diesen ganz klassischen Fragen. wo der Kontext eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt.
Ja.
Wenn man vorher ganz oft an Blut denkt, dann antworten ganz viele Leute in diesem Moment einfach rot. Ja, es gibt diese Frage auch noch in anderen Variationen mit, also da ist dann quasi die Frage, da muss man immer mit weiß antworten. Also man weiß, weiß, weiß. Und die letzte Frage ist, welche, also was trinkt die Kuh? Und dann antworten ganz viele Leute Milch, obwohl alle wissen, dass es nicht Milch ist. Das bedeutet
ich,
also.
Ich war auch geneigt, rot zu sagen, aber ich war irgendwie vorsichtig oder so. Wir sind jetzt auch in einem Podcast.
Ja. Ist ja, da weiß man, es kommt eine Falle.
Genau, genau. Weil es die ungewöhnliche Situation war, war ich zu. Zu vorsichtig, also wenn's jetzt, wenn
zu
ich jetzt,
alert, ja.
Genau, sonst, wenn ich jetzt ja, so im Smalltalk gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch rot gesagt.
Ja, das macht auch gar nichts, weil eigentlich kann man an diesem Beispiel ganz gut erklären, worum es geht. Wie funktionieren unsere Gehirne eigentlich? Man kriegt in der Schule meistens mehr oder weniger beigebracht, ja, wir nehmen irgendeinen Reiz wahr, wir sehen zum Beispiel eine Lichtquelle, und dieser Reiz wird in unser Gehirn geleitet und dann wissen wir, ja, da leuchtet eine Lampe. Das Ganze funktioniert aber in Wirklichkeit nicht so einfach. Wenn wir immer erst auf die Reize warten würden, dann wären wir heute gar nicht mehr als Menschheit am Leben, weil dann wären wir schon von allen Gefahren und wilden Tieren vorher ausgerottet worden. Was Gehirne eigentlich machen, ist, sie, also man hat ja schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt, und dann trifft das Gehirn eine Vorhersage darüber, was wir wahrscheinlich sehen, hören, was wir erwarten. Mhm. Und dann prüft das Gehirn eigentlich nur noch, ob diese Erwartung stimmt oder nicht. Und wenn man nicht damit rechnet, wenn man jetzt nicht gerade in einem Podcast mit jemandem sitzt, den man nicht kennt und irgendwelche komischen Fragen gestellt bekommt, dann passiert es halt ganz leicht, dass man das nicht überprüft.
Ja.
Und dann gewichtet man quasi die Erfahrung wesentlich höher als das, was man gerade eigentlich wirklich sieht oder denkt. Und das ist das, was allistische Menschen oder in dem Fall, also allistische Menschen, das bedeutet Menschen, die nicht von Autismus betroffen sind, die keine Autistinnen oder Autisten sind. Wenn man nicht zu diesen Leuten gehört, also wenn man zum Beispiel die Diagnose Asperger-Autismus hat. Nach ICD-10, nach ICD-11 wird es das dann ja gar nicht mehr geben oder gibt es ja eigentlich jetzt schon nicht mehr. Deswegen spreche ich jetzt im Allgemeinen einfach von Autismus. Dann denkt man nicht so schnell in solchen Vorhersagen. Also man verlässt sich eigentlich viel weniger auf das, was sein Gehirn einem vielleicht schon aus Erfahrungswerten sagt. Und dadurch kommen vermutlich die ganzen Symptome, die man dann in der Diagnostik abfragt, das sind ja eigentlich alles Verhaltensweisen, die kommen eigentlich durch diese unterschiedliche Funktionsweise des Gehirns zustande. Da kann ich nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie genau das dann bei Autismus erklärt werden kann.
Kannst du einmal wiederholen? Ich bin gerade dabei, es zu verstehen. Das wusste ich nicht, das ist auch neu für mich. Das heißt, du sagst, aus neueren Forschungen weiß man, dass bei Menschen, die von Autismus betroffen sind, dass die dieses Vorausdenken nicht so automatisch machen.
Nein, also sie denken auch voraus, aber auf eine andere Art und Weise als allistische Menschen. Und was dann der große Unterschied ist, was passiert, wenn es einen Vorhersagefehler gibt? Wenn ein Ereignis nicht so eintritt, wie man es erwartet hat. Allistische Menschen, die schauen dann halt und denken, ja gut, das war halt jetzt so eine kleine Abweichung, kann ja mal vorkommen, und ändern nichts an ihrem Modell, was sie denken. Menschen mit Autismus, die sind eher so drauf, dass sie dann sagen, okay, halt, das kann jetzt ja doch nicht sein, das ist jetzt, stimmt nicht ganz mein Modell, ich muss das noch anpassen. Und dadurch entwickeln die dann langsam immer genauere, spezifischere Modelle, die man aber im Alltag auf viele verschiedene ähnliche Situationen dann gar nicht mehr alle anwenden kann, sondern die brauchen dann für alles ein einzelnes Modell. Also da gibt es dann immer so, wenn man erwartet, auf eine Geburtstagsfeier zu gehen und man war vielleicht erst einmal auf einer Geburtstagsfeier und da gab es Kuchen und dann gab es irgendwelche Spiele und dann war man irgendwo draußen und dann wurde man wieder abgeholt und hat noch vielleicht irgendwas mitbekommen. Wenn man dann auf eine andere Geburtstagsfeier geht und da steigt man gleich ins Auto und fährt in eine Freizeiteinrichtung oder was auch immer, dann entspricht das absolut gar nicht diesen Erwartungen. Und der Umgang damit, das ist dann das, was der große Unterschied ist. Das Ganze kann man auch wissenschaftlich messen. Das muss jetzt nicht nur mit Kindergeburtstagen zu tun haben. Da gibt es auch Experimente. Da haben sie zum Beispiel geschaut, wie überrascht Menschen reagieren. Man kann, das ist jetzt, glaube ich, hier zu tief, man kann Überraschung quasi messen. Wie überrascht die Leute sind, wissenschaftlich objektiv. Also das ist nicht so, dass das irgendwie nur eine Beurteilung ist, sondern das kann man wirklich messen und vergleichen. Und bei allistischen Menschen ist das so, wenn die irgendeinen Reiz im Hintergrund haben, den sie dann vielleicht wieder ausblenden sollen, dann können die den auch ganz gut wieder ausblenden und sind gar nicht mehr überrascht. Menschen im Spektrum mit Autismus, die können das nicht so gut. Also da ist immer mehr Überraschung dabei. Also man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt einen Autisten oder eine Autistin kennt, die sind einfach viel überraschter von den Dingen, die um sie herum passieren, weil sie weniger verallgemeinerte Modelle im Gehirn haben. Das ist eigentlich der große Unterschied.
Aber ist das nicht total
anstrengend? Und dadurch kommen...
Weil ich würde ja sagen, so wenn alles für mich immer eine Überraschung ist und ich sag mal, sich neu anfühlt, dann ist das ja auch, finde ich, erstmal anstrengend, weil wenn ich zu einer Geburtstagsparty gehe, die so nach einem gewissen Muster abläuft, dann ist das für mich keine Überraschung. Und das ja. Ganze ist ja deutlich entspannter, als wenn ich das erste Mal auf irgendwas gehe oder jedes Mal alles sehr neu erlebe. Das finde ich Stress, oder?
Deswegen findet man, wenn man jetzt zum Beispiel in meine private Wochenendplanung schaut, da auch ziemlich wenig Variation drin. Also okay. Ich mache eigentlich meistens dasselbe dann. Und ich bin auch nicht viel irgendwie unterwegs. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass ich keine Freunde habe oder mich nicht mit Leuten treffen kann oder mich nicht unterhalten kann. Das kann ich alles machen. Aber wenn ich nicht viel Energie übrig habe, dann mache ich das in der Regel nicht.
Okay, dann, logisch. Ja. Cool.
Genau, und dann kann es aber natürlich auch sein, dass man weniger Übung hat. Und der andere Unterschied, was ich gehört habe, also die Podcast-Folge, bei der ich mich gemeldet habe, da ging es ja um Theory of Mind. Und bei Theory of Mind ist dann so ein bisschen platt der Satz gefallen, ja, mit Autismus, also Autisten, Autistinnen, da ist das nicht so gut ausgeprägt. Also ich habe es mir jetzt nicht mehr wörtlich angehört, ich habe es mir nicht gemerkt, aber so vom Sinn her. Und da will ich auch noch mal eine Kleinigkeit sagen.
Ja, ich kann aber, wenn du willst, die Stelle nochmal nennen, damit du da einhaken kannst. Dann kann ich dir sozusagen so die Bühne ein bisschen bereiten, dass du deine Kritik anbringen kannst, wenn du möchtest.
Also können wir so machen, ja.
Es war die vorletzte Folge. Ging auf Theory of Mind. Die Untertitel war, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Da ging es also darum, die Theory of Mind muss man jetzt nochmal ein bisschen neu beschreiben, weil die Hörer wissen ja vielleicht nicht, wenn sie die Folge hören, was Theory of Mind ist. Jetzt also darum, uns ein Konzept zu machen von den Gedanken anderer Menschen. Also die Fähigkeit zu erkennen, dass andere anders denken als ich und auch was sie denken und wie sie denken, in welcher Situation sie sind. Und da hatte ich berichtet über einen Test. Das waren die Happes Strange Stories. Und da musste man sozusagen so Testaufgaben lösen. Ein Teil der Testaufgaben war durch Logik schwierig. Und ein Teil der Testaufgaben konnte man nur dadurch lösen, dass man sich in die handelnden Personen reinversetzt hat. Also gemerkt hat, da wurde jemand geärgert, da wurde ein Witz gemacht. Und weil er sich geärgert hat oder weil da ein Witz gemacht wurde oder weil der ironisch gehandelt hat, deswegen... Ist das so und so. So? Wenn man sozusagen musste, um die Antwort zu finden, dann sozusagen sich in die Situation reinversetzen. Und dann hatte man diesen Test gemacht an Menschen mit Autismus und einer anderen Gruppe, die nicht von Autismus betroffen war. Und die Hypothese war, dass autistische Menschen da sozusagen eine Teilleistungsstörung haben bei den Aufgaben, die dieses Hineinversetzen in die andere Person. Nicht bei den Logikaufgaben, sondern bei denen, wo es um die andere Person ging. Das hat sich wiedergefunden und das haben wir einfach so unkommentiert berichtet. Und da hatten wir ja einen Mail-Austausch und da hast du eigentlich eine eigentlich eine fundierte Kritik, die mit Neurodiversität zu tun hat. Wahrscheinlich würde man unter Neurodiversitätsgesichtspunkten das jetzt nicht so sagen, wie ich es eben gesagt habe. Und da will ich dir jetzt das Wort geben, da kannst du einsetzen.
Ja, Ich würde da zwei Aspekte anbringen. Das eine ist das, was ich schon in der E-Mail genannt habe. Da geht es quasi darum, ja, also man spricht vom Double Empathy Problem. Das bedeutet also, die Leute, die die Forschung machen, sind in der Regel allistische Menschen, vielleicht sogar neurotypische Menschen. Also sie haben auf jeden Fall keinen Autismus. Das heißt, sie gehen eigentlich in ihrer Denkweise, sie denken, wie sie denken und bauen die Experimente so auf und werten sie so aus. Aber dabei vergessen sie manchmal, dass Autisten untereinander sich oft viel besser verständigen können, als wenn man das quasi neurotypübergreifend macht, also zwischen autistischen und allistischen Menschen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, wenn man solche Experimente nimmt mit kleinen Kindern, dann ist das ja manchmal so, wenn die zum Beispiel irgendwie noch 3 sind, dann können die nicht alle dann können die nicht alle sagen, ja, in der Abwesenheit einer Person wurde ein Gegenstand woanders hingelegt und dann kommt die abwesende Person wieder rein. Wo sucht die danach? Dann können die nicht immer sagen, okay, die sucht wahrscheinlich noch an dem ursprünglichen Ort, weil die ja nicht gesehen hat, dass der Gegenstand den Platz gewechselt hat. Aber von den Blicken können die das schon. Ab einem Alter, also ungefähr bei 3. Das heißt also, es gibt bei Theory of Mind, muss man eigentlich auch unterscheiden zwischen bewusst und unbewusst. Und der Unterschied, das Bewusste, also alles, was Theory of Mind mit bewusstem Wahrnehmen ist, das können Autisten und Autistinnen, die ein gewisses Intelligenzlevel haben, das gibt es ja mit Einschränkungen der Intelligenz und ohne. Und wenn die aber keine Probleme haben im logischen Denken, dann gibt es da eigentlich auch keine Unterschiede. Die Unterschiede gibt es aber. Das ist aber dann dieses Unbewusste. Und das finde ich eigentlich immer noch mal ganz wichtig zu beschreiben und auch dabei zu nennen, weil sonst ist mir das persönlich immer so ein bisschen zu undifferenziert. Das wirkt dann immer oft so wie, ja, Autistinnen und Autisten haben keine Empathie. Und das ist definitiv nicht der Fall. Bei Theory of Mind an sich hat ja eigentlich auch schon mal nichts mit Empathie zu tun, direkt. Also ist nicht identisch. Ja, ist nicht identisch. Und das zeigt halt auch wieder nochmal, ja, es kommt manchmal auf Feinheiten an, wenn man Menschen wirklich begreifen möchte. Und das ist eben nicht nur bei Autismus so, das ist auch bei anderen Neurodivergenzen so. Bei mir liegt zum Beispiel nicht nur Autismus vor, sondern, das weiß ich auch schon länger, ich habe auch Prosopagnosie. Das wird in Deutsch oft mit Gesichtsblindheit übersetzt. Okay. Das bedeutet, man erkennt die Leute nicht an ihrem Gesicht. Ich erkenne meinen Partner oder meine Familie oder meine Freunde in der Regel an einer Kombination aus der Art und Weise, wie sie sich bewegen, manchmal auch, was sie sich anziehen, wie sie sprechen, an solchen Dingen. Und das kommt aber bei mir tatsächlich auch vor, wenn ich die Leute nicht erwarte, da hat man wieder Kontext, dann habe ich schon meinen eigenen Bruder nicht erkannt, obwohl der 2 Meter von mir entfernt war. Das ist auch eine Art der Neurodivergenz. Und ich glaube, das will ich jetzt gerade mal zum Anlass nehmen, um nochmal auf die ganzen Begriffe einzugehen.
Gut, ja.
Wir haben vorhin ja schon von Biodiversität gehört. Das kann man tatsächlich ganz gut benutzen. Biodiversität umfasst dann die Vielfalt der Lebewesen und Pflanzen, die wir halt vielleicht in irgendeinem Ökosystem haben. Und bei Neurodiversität kann man das dann entsprechend nehmen. Und kann sagen, das ist die Vielfalt der Gehirne und wie sie funktionieren. So. Und jetzt habe ich ja vorhin schon mit anderen Begriffen um mich geworfen. Ich habe allistisch benutzt als Menschen, die keinen Autismus haben. Es gibt aber auch den Begriff neurotypisch. Warum habe ich den nicht benutzt? Weil Menschen, die zum Beispiel ADHS haben, die sind ja auch nicht neurotypisch, weil ihre Gehirne funktionieren ja auch anders, aber die haben ja nicht alle Autismus. Genau, das heißt also, wir haben quasi autistisch und allistisch als Gegensätze im Spezifischen. Und dann haben wir quasi neurodivergent, also anderen Neurotyp, Neurodivergenz. Eine Person kann nur neurodivergent sein. Eine Person kann nicht neurodivers sein. Neurodiversität kann immer nur eine, also nur eine Gruppe kann neurodivers sein.
Ja.
Eine Person kann immer nur neurodivergent sein oder eben neurotypisch. Genau. Dieser ganze Begriff, also alles, was so mit diesen Begriffen Neurodiversität und Neurodivergenz zu tun hat, das sind auch keine medizinischen Begriffe. Das heißt, es gibt da manchmal auch nicht so, also es gibt nicht irgendwie Diagnosemanual, wo man dann irgendwie rausfinden kann, bin ich jetzt neurotypisch oder nicht. Nein, man muss eigentlich einfach nur schauen, wie sind Gehirne aufgebaut? Und wie funktionieren sie? Wie denken die Leute? Und das Ganze hat man eigentlich benutzt, um zu sagen, hey, es ist völlig normal, dass Menschen unterschiedlich denken. Es ist völlig normal, dass es Menschen mit Autismus gibt. Das ist einfach nur eine andere Variante. Und die hat man auch gebraucht. Zum Beispiel ADHS, die sollen effektiver im Heidelbeerenpflücken sein, weil die schneller zum nächsten Busch weitergehen und dann eigentlich eine bessere Ernte haben, weil die da immer pflücken, wo es gerade gut ist. Da ist es vielleicht, wenn man jetzt einfach nur Autismus hat, dann ist man da eigentlich vielleicht gar nicht gut drin. Und wenn man mal über solche Sachen nachdenkt, wenn ich jetzt Heidelbeeren pflücke, ich denke darüber nach und dann ändere ich mein Verhalten. Und so kann man eigentlich von anderen Neurotypen auch immer sehr viel lernen und mitnehmen für sich selbst. Man kann aber zu diesen ganzen Neurodivergenzen auch noch andere Dinge zählen, wie zum Beispiel auch Menschen, die bipolar sind oder die zum Beispiel eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung haben, weil auch die Gehirne von diesen Menschen funktionieren anders. Manche Leute sehen das aber nicht so gern, gerade vielleicht eher aus dem Bereich von den Leuten, die Low Support Need Autismus haben, sprich Autismus, der nicht groß auffällig ist. Weil die wollen sich immer ganz gerne abgrenzen von den ganzen Krankheiten. Und mir persönlich ist das eigentlich so ein bisschen egal, weil es sind immer noch alles Menschen und die keine Diagnose haben, die sind manchmal vielleicht sogar eher noch komischer als die mit Diagnose. Aber ich verstehe den Hintergedanken und ich verstehe auch, dass man gegen Stigmatisierung und eigentlich für Kennenlernen ist. Sonst wäre ich jetzt nämlich auch nicht hier. Ich habe nämlich eher wenig Interesse an solchen Podcasts, also einmal aufzutreten, anzuhören.
Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du das mitmachst, weil du hast ja schon am Anfang gesagt, du wolltest, das war nicht das Ziel, sondern wir mussten dich schon ein bisschen ja auch einladen, dass du dann irgendwann gesagt hast, na gut, dann mache ich das.
Aber toll, ja.
Ja, also ich hab's mir sehr lange überlegt, aber ja.
Was mir dazu einfällt, zu der Kritik, gibt es da nicht auch von der anderen Seite auch Kritik? Das wäre eine Frage, die ich an dich vielleicht hätte, dass sozusagen Leute, die nicht Low Support, sondern viel Support benötigen,
ja,
unterschiedliche Diagnosen, die dann sagen, ja, aber ich will doch Therapie machen und so, und dann kann ich doch meine Problematik, mit der ich in die Therapie gehe, die auch die Krankenkasse bezahlen soll, kann ich doch nicht einfach nur als eine Ausprägung im Rahmen der neurodiversen Vielfalt betrachten, weil ich will ja Geld haben und ich will, dass eine Krankheit behandelt wird.
Vielleicht habe ich auch Leid. Also das habe ich mich eben auch gefragt. Das geht ja auch mit Leid einher oder mit Einschränkungen im Wohlbefinden oder in der Lebensführung. Und da kriegt man ja bei uns eigentlich nur dann Therapien, wenn man auch eine, ich sage jetzt mal, begründende Diagnose hat.
Ja. Das stimmt, das halte ich auch für richtig, weil wenn Leute sich ihr Umfeld so einrichten können, dass sie keine Probleme haben, dann brauchen sie das ja auch nicht.
Ja. Ja.
Diagnosen sind immer wichtig dafür, wenn man Hilfe möchte. Und Diagnosen bauen immer einen engen Rahmen auf. Und manchmal muss man den auch wieder sprengen. Und je nachdem, wo die Leute herkommen, ob die jetzt aus einem ganz engen Rahmen kommen dann sind sie immer dafür, Diagnosen müssen weg und das ist ja alles irgendwie ganz normal. Und wenn die daherkommen, dass sie keine Diagnose haben und keine Unterstützung haben, dann sagen sie alle immer, ja, Diagnosen sind aber ja so wichtig und die braucht man und man braucht mehr Diagnostika. Es ist nämlich gerade für weibliche Low Support Need Autistinnen manchmal ganz schön herausfordernd, bis man irgendwie eine Diagnose hat. Weil man einfach sehr wenig kompetente Anlaufstellen hat. Und selbst wenn man Anlaufstellen hat, wo man dann die Diagnose bekommt, haben die Leute auch oft gar nicht so viel gehört von den ganzen neueren Entwicklungen. Das, was ich jetzt gerade zum Beispiel genannt habe, ich kann da, wenn da Zuhörer vielleicht nochmal nachlesen wollen, unter dem Stichpunkt prädiktives Denken oder prädiktives Gehirn. Mhm. Da gibt es interessante Literatur und auch ein paar Podcast-Folgen. Es gibt auch noch andere Theorien, Monotropismus für Autismus. Monotropismus besagt eigentlich, dass das autistische Gehirn sich auf eine Sache fokussiert und sich auf diese Sache konzentriert und da ganz viel Energie reinsteckt. Und wenn man jetzt die ganze Zeit immer wechseln muss, weil man immer irgendwie gestört wird, weil man bei der Arbeit Jobs hat, wo man alle 3 Minuten wieder eine E-Mail reinbekommt oder das oder das oder das, dann fällt das allen Leuten oder vielen Leuten fällt das schwer. Autistinnen und Autisten fällt das dann noch schwerer und es gibt auch sowas wie autistisches Burnout, wo manche dann sagen, das ist wegen diesem sogenannten Monotropic Split, also dass man die Aufmerksamkeit so doll stark aufteilen muss. Und wenn diese Leute wollen, dass es ihnen besser geht, dann sagt man quasi, die müssen sich wieder mehr monotropen Tätigkeiten widmen, also wirklich ein Spezialinteresse zum Beispiel und sich damit beschäftigen. Mhm. Zum Beispiel damit, wie autistische Gehirne funktionieren, da kann man ziemlich gut eintauchen. Genau.
Ja, schön. Jetzt gucke ich hier auf unsere Uhr und wir haben noch so quasi 3 Minuten. Und wenn du nicht noch mit uns noch eine Folge irgendwann machen möchtest, was wäre, ist das jetzt nur Spaß, dann könnten wir so langsam versuchen, auch so die Abrundung zu machen. Ich glaube, wir haben echt ein paar tolle Inhalte jetzt schon transportiert, nämlich die Unterschiede in den Begriffen und auch, sage ich mal, eine Grundidee dieses, ja, es wird ja auch Neurodiversitätsparadigma genannt, also das heißt die Grundidee, das auch abzugrenzen und das finde ich schon mal einen echt guten Einstieg in das Thema und du hast auch schön ausgeführt, dass halt, ja, das liegt in der Natur der Sache, dass das verschiedenste Ausprägungen haben kann und auch verschieden stark ausgeprägt sein kann und auch das Leben sich auswirken kann. Und ich glaube, wir machen auf jeden Fall neugierig. Du hast auch ein paar schöne Sachen genannt, wo man noch nachlesen kann. Wir packen auch noch ein bisschen was in die Shownotes.
Musst du uns hinterher alle sagen, wir haben ja den Mailkontakt, ja, dann schickst du uns die ganzen
Links.
Dann machen wir hinterher eine Linksammlung in den Shownotes. Vielleicht zum Abschluss, findest du dieser Unterschiedlichkeit Rechnung zu tragen, dass Arbeitgeber so bestimmte Stellen auch einrichten sollten, die darauf passen?
Du meinst wie SAP
oder SAP, so? Was hältst du davon vielleicht abschließend?
Manchmal glaube ich, man sollte gar nicht so viel Terrat drumherum machen um alles. Und manchmal glaube ich auch, man sollte einfach nicht immer davon ausgehen, dass alle Menschen gleich sind und dass die gleichen Regeln für alle gelten. Mhm. Es gibt da so einen Begriff, der heißt Equity. Es kommt eigentlich mehr so aus der Gleichberechtigung mit Behinderung, wobei Menschen mit Autismus ja durchaus auch eine Behinderung dadurch haben können. Equity bedeutet eigentlich, nicht alle Leute sollen das Gleiche bekommen, sondern alle Leute sollen die gleiche Chance haben. Das heißt, wenn da ein Zaun ist, jemand im Rollstuhl sitzt, dann hilft es dem nichts, wenn der eine Kiste bekommt, weil der kommt nicht auf die Kiste drauf und kann immer noch nicht über den Zaun schauen. Der große Mensch kann auch ohne Kiste über den Zaun schauen. Das hilft dann nur dem Kleinen. Equity wäre, der Große kriegt nichts, der Kleine kriegt eine Kiste und der mit dem Rollstuhl kriegt eine Rampe oder darf durchs Tor schauen. Und genau das sollten Arbeitgeber eigentlich auch machen. Wenn man das kommuniziert mit allen Leuten, dann ist es, glaube ich, auch verständlich und gut umsetzbar. Ich habe da sogar schon Videos gesehen, da haben das Lehrer mit ihren Schulklassen gemacht und haben gesagt, das funktioniert gut. Da gibt es auch Beispiele mit Pflastern. Wenn man ein Kind fragt, ja, hattest du schon mal dir das Knie aufgeschlagen? Ja, und dann erzählen sie irgendwas und dann sagen, hier kriegst du ein Pflaster für das Knie. Und dann fragt man das nächste Kind mit dem Ellbogen. Und dann sagt man, hier ist ein Pflaster für dein Knie. Und das macht man immer so weiter. Und da sind die Kinder natürlich ganz verwirrt. Und am Ende erklärt man ihnen, dass halt jedes Kind was anderes braucht. Und das ist ja auch für Kinder sehr, sehr verständlich. Ist bei Erwachsenen aber auch nicht anders. Deswegen braucht man die nicht alle über einen Kamm scheren und auch nicht sagen, man muss so und so viel Präsenztage haben und Homeoffice geht ja gar nicht, weil dann arbeitet man ja nicht mehr. Ja, vielleicht arbeiten die Chefs selber nicht im Homeoffice, das weiß ich nicht. Aber das kann man ja nicht einfach so über alle Leute behaupten. Daher bin ich eigentlich immer für individuellere Lösungen. Das hilft den meisten.
Cooles Schlusswort.
Ja.
Schönes Thema nochmal zum Nachdenken drüber. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an dich, dass du dich gemeldet hast. Noch mehr herzlichen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit uns diese Folge aufzunehmen. Toll. Und du bist herzlich eingeladen, wenn du nochmal einen Anlass findest, dich an uns zu wenden, dass wir noch ein Thema aufmachen. Also hör gerne weiter unsere Podcasts und meld dich, wenn du denkst, da will ich aber nochmal auf was hinweisen. Das freut uns sehr. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Hörerinnen. Seid herzlich eingeladen, uns ein Feedback zu schicken. Wir freuen uns, wir melden uns auch, wir antworten auch. Und das ist quasi auch etwas, worüber Werner und ich sich sehr freuen. Und in diesem Sinne hoffen wir, und ich bin ganz sicher, dass wir eine ganz spannende, inspirierende Folge hatten, die sehr, sehr viel Neugier weckt für das Thema Neurodiversität. Schaut in die Shownotes, denkt darüber nach, vielleicht auch an die Schlussworte, dass nicht für alle immer das Gleiche gelten muss. Und ja, das war die 50. Folge unseres Podcasts und wir freuen uns total, wenn dir der Podcast gefällt und wenn du keine Folge verpassen möchtest, solltest du ihn abonnieren. Und ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen.
Ja, und gerne.
Und wir hoffen, dass wir viele, viele Denkanstöße gegeben haben.
Alles klar. Tschüss. Super,
danke. Tschüss.